Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grave. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Zweiter Teil.
Am nächsten Morgen sprach Mr. Knightley vor und saß einige Zeit mit Emma und Mr. Woodhouse zusammen, bis dieser von seiner Tochter überredet wurde, den Spaziergang, den er vorgehabt hatte, um des Besuchs willen nicht aufzuschieben.
Also gut, Mr. Knightley, wenn Sie glauben, mich entbehren zu können und mich nicht für sehr rücksichtslos halten, werde ich Emmas Rat annehmen und ein Viertelstündchen nach draußen gehen. Da die Sonne scheint, ist es wohl besser, wenn ich meine drei Runden jetzt gehe.
Ich muss ohnehin gleich los. Ich hole Ihnen Ihren Mantel, mache Ihnen das Gartentor auf.
Aber anstatt sich dann ebenfalls gleich auf den Weg zu machen, setzte sich Mr. Knightley wieder hin und begann von Harriet zu sprechen und sagte mehr freundliche Dinge über sie, als Emma je von ihm gehört hatte.
Sie ist nicht so schön wie du, aber sie ist eine hübsche kleine Person und eigentlich halte ich ihre Anlagen für sehr vielversprechend. Was aus ihr wird, hängt ganz von denen ab, mit denen sie umgeht. Und in guten Händen wird sie zu einer vortrefflichen jungen Frau werden.
Es freut mich, dass Sie das finden. Und an guten Händen wird es hoffentlich nicht fehlen.
Emma, da du auf Komplimente aus bist, ich will dir bestätigen, dass dein Einfluss von Vorteil ist. Du hast sie von ihrem Schulmädchenkichern kuriert. Sie macht dir alle Ehre.
Vielen Dank. Ich würde mich schämen, wenn ich nicht den Eindruck hätte, ihr nützlich gewesen zu sein. Aber nicht jeder handelt nach dem Motto, Ehre wem Ehre gebührt. Von Ihnen bin ich in dieser Hinsicht nicht gerade verwöhnt.
Sagtest du nicht, du erwartest sie noch heute Vormittag zurück?
Jeden Augenblick. Sie ist schon länger weg, als sie beabsichtigte.
Irgendetwas wird sie aufgehalten haben. Besucher vielleicht.
Klatschbasen aus Highbury. Langweilige Leute.
Harriet braucht ja nicht alle Menschen langweilig zu finden, die dir so vorkommen. Ich will mich auf Zeit und Ort nicht festlegen, aber ich muss dir erzählen, dass ich gute Gründe zu der Annahme habe, dass deine kleine Freundin sehr bald eine vorteilhafte Nachricht hören wird.
Tatsächlich? Was denn? Worum handelt es sich?
Hatte Mr. Elton eine Anspielung gemacht? Mr. Knightley galt allgemein als sein Freund und Ratgeber.
Ich habe guten Grund zu glauben, dass Harriet Smith sehr bald einen Heiratsantrag bekommt. Und zwar aus einer höchst angesehenen Familie. Es handelt sich um Robert Martin. Ihr Besuch in der Abbey Mill Farm diesen Sommer hat anscheinend seinen Zweck erfüllt. Er ist bis über beide Ohren verliebt und möchte sie heiraten.
Wie reizend von ihm. Aber ist er auch sicher, dass Harriet ihn heiraten will?
Er kam vor zwei Tagen zur Abbey, um mich um Rat zu fragen. Er ist ein ausgezeichneter junger Mann. Und ich habe nicht gezögert, ihn zur Heirat zu raten. Das war vorgestern. Und da wir annehmen können, dass er seinen Antrag nicht allzu lange aufschieben wird, ihn aber gestern nicht gemacht zu haben scheint, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er heute zu Mrs. Goddard gegangen ist. Und deshalb wird sie vielleicht von einem Besucher aufgehalten, den sie keineswegs zu den langweiligen Leuten zählt.
Hören Sie, nun will ich Ihnen auch etwas erzählen. Er hat ihr gestern seinen Antrag gemacht, er hat ihr geschrieben und wurde abgewiesen.
Wie bitte?
Er wurde abgewiesen.
Dann ist sie ein simpleres Gemüt, als ich angenommen hatte. Worauf will das dumme Ding hinaus?
Oh, natürlich. Männer können sich nie vorstellen, dass eine Frau jemals einen Heiratsantrag ablehnt. Männer glauben immer, eine Frau müsse jeden nehmen, der ihr über den Weg läuft.
Unsinn, Männer glauben nichts dergleichen. Aber was soll das heißen? Harriet Smith weist Robert Martin ab? Wahnsinn, wenn es so ist. Aber ich hoffe, du irrst dich.
Ich habe ihre Antwort selbst gesehen. Nichts könnte eindeutiger sein.
Du hast ihre Antwort auch selbst geschrieben. Emma, das ist dein Werk. Du hast ihr die Ablehnung eingeredet.
Und wenn es so wäre? Ich würde es nicht für einen Fehler halten. Mr. Martin ist ein achtbarer junger Mann, aber ich kann nicht akzeptieren, dass er Harriet ebenbürtig ist und bin eher überrascht, dass er ihr einen Antrag zu machen gewagt hat.
Harriet nicht ebenbürtig. Nein, er ist ihr wirklich nicht ebenbürtig. Denn er ist ihr an Einsicht und Einkommen haushoch überlegen. Harriet Smith ist die uneheliche Tochter von Gott weiß wem. Vermutlich ohne dauerhafte finanzielle Versorgung und sicher ohne angesehene Verwandtschaft. Sie hat nichts Vernünftiges gelernt. und ist zu jung und unbedarft, um sich selbst etwas beigebracht zu haben. Sie ist hübsch und gutartig. Aber das ist auch alles. Ich hatte beim Zureden zu der Heirat nur seinetwegen Skrupel. Die Vorteile der Verbindung, fand ich, lagen alle auf ihrer Seite. Sogar mit deiner Zustimmung glaubte ich festrechnen zu können.
Ich muss mich wirklich wundern, wie wenig Sie mich kennen, dass Sie so etwas sagen können. Was? Ein Bauer als gute Partie für meine engste Freundin? Mr. Martin mag reicher sein als Sie, aber er ist ihr zweifellos sozial unterlegen. Die Heirat wäre für Sie ein Abstieg.
Ein Abstieg für Illegitimität und Unwissenheit, sich mit einem angesehenen, intelligenten Gentleman-Farmer zu verheiraten.
Warum soll sie für einen Fehltritt anderer dadurch büßen, dass sie unter das soziale Niveau derjenigen hinabgedrückt wird, mit denen sie aufgewachsen ist? Es besteht kaum ein Zweifel, dass ihr Vater ein Gentleman ist. Und zwar ein Gentleman von Vermögen.
Wer auch immer für sie aufkommt. Es scheint nicht in seiner Absicht gelegen zu haben, sie in das einzuführen, was du gute Gesellschaft nennst. Nach einer ziemlich durchschnittlichen Erziehung wurde sie in Mrs. Goddards Hände gegeben, um sich in deren Kreisen zu bewegen. Sie war im Sommer bei den Martins vollkommen glücklich. Fühlte sich ihnen auch keineswegs überlegen. Wenn das jetzt der Fall ist, so ist das dein Werk. Du hast dir keinen Gefallen getan, Emma. Robert Martin wäre nie so weit gegangen, wenn er nicht die Überzeugung gehabt hätte, sie sei seinem Antrag nicht abgeneigt. Verlass dich drauf. Er ist auf Gegenliebe gestoßen.
Sie sind Harriet gegenüber ungerecht. Harriets Heiratsansprüche sind nicht so unbeträchtlich, wie Sie sie darstellen. Sie ist nicht klug, hat aber mehr gesunden Menschenverstand, als Sie ahnen. Aber gesetzt den Fall, Sie hätten recht, und Harriet wäre nichts als hübsch und gutmütig, dann muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Welt im Allgemeinen diese Eigenschaften, wenn man sie in dem Ausmaß besitzt wie Harriet, für keine ganz geringe Empfehlung hält. Denn Harriet ist eine Schönheit. Und bis wir vermuten dürfen, dass die Männerwelt das Thema Schönheit mit mehr philosophischem Abstand betrachtet, bis sie sich in Frauen von Verstand und Bildung statt in hübsche Gesichter verliebt, kann ein Mädchen von Harriets Liebreiz sicher sein, bewundert und begehrt zu werden und die Wahl unter vielen zu haben.
Ich muss schon sagen, Emma, wenn ich höre, wie du deinen Verstand missbrauchst, bin ich fast geneigt, dir zuzustimmen. Lieber gar keinen Verstand haben, als ihn so falsch anzuwenden wie du.
Natürlich. Ich weiß, so denkt ihr doch alle. Ich weiß, dass ein Mädchen wie Harriet genau der Typ ist, auf den die Männer fliegen. Wenn Sie selbst jemals heiraten sollten, sie ist genau die richtige Frau für Sie. Ach, Harriet kann warten und wählen.
Ich habe eure Freundschaft immer für sehr töricht gehalten. Aber jetzt ist mir völlig klar, dass sie für Harriet verhängnisvoll ist. Eitelkeit in einem schlichten Gemüt richtet nur Unheil an. Miss Harriet Smith wird vielleicht noch erleben, dass sie nicht mit Heiratsanträgen überschüttet wird, obwohl sie ein sehr hübsches Mädchen ist. Männer von Verstand, da kannst du sagen, was du willst, wollen keine albernen Frauen. Männern aus guter Familie liegt nichts daran, sich mit einem Mädchen von obskurer Herkunft zu verbinden. Lass sie Robert Martin heiraten, dann ist sie sicher, angesehen und glücklich für immer.
Mr. Knightley, es hat wenig Sinn, darüber weiter zu diskutieren. Wir erzürnen uns nur noch mehr. Aber was meine Erlaubnis betrifft, sie Robert Martin heiraten zu lassen, so kann ich Ihnen nicht dienen. Sie hat ihn abgewiesen und zwar so entschieden, dass ein zweiter Antrag meiner Meinung nach ganz ausgeschlossen ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn erträglich fand, bevor sie Männer aus besseren Kreisen kennengelernt hat. Doch tut sie es jetzt bestimmt nicht mehr. Jetzt weiß sie, was ein richtiger Gentleman ist. Und nur ein richtiger Gentleman, gebildet und gesellschaftlich gewandt, hat eine Chance bei Harriet.
Unsinn. Der unerhörteste Unsinn, den ich je gehört habe. Robert Martins gesellschaftliche Gewandtheit besteht in verständnisvollem, offenem und freundlichem Benehmen. Und er besitzt mehr Herzensbildung, als Harriet überhaupt begreifen könnte.
Emma gab keine Antwort und versuchte heiter und ungerührt auszusehen, aber in Wirklichkeit war ihr unbehaglich zumute. Und sie wäre froh gewesen, ihn endlich gehen zu sehen.
Was meinen Sie, ob das gute Wetter sich halten wird?
Du weißt selbst am besten, was du mit Harriet im Sinn hast. Aber da du aus deiner Vorliebe für das Schmieden von Heiratsplänen kein Geheimnis machst, möchte ich dich als Freund darauf hinweisen, dass es verlorene Liebesmüh wäre, falls Elton der Erwählte ist.
Wie kommen Sie denn darauf?
Verlass dich darauf, Emma. Mit Elton wird es nichts. Elton ist ein netter junger Mann und ein höchst ehrenwerter Pfarrer von Highbury. Aber er wird sich hüten, eine unvorteilhafte Ehe einzugehen. Er weiß auch den Wert eines guten Einkommens zu schätzen. Vielleicht redet Elton sentimental, aber er wird nüchtern handeln. Er weiß, dass er ein sehr gut aussehender Mann ist. Er kennt seine eigenen Ansprüche mindestens ebenso gut wie du, Harriet.
Ich bin Ihnen sehr verbunden. Wenn ich es mir in den Kopf gesetzt hätte, Mr. Elton mit Harriet zu verheiraten, wäre es sehr liebenswürdig von Ihnen gewesen, mir die Augen zu öffnen.
Ich wünsche einen guten Morgen.
Auch Emma blieb in einem Zustand der Verärgerung zurück.
Schon möglich, dass Mr. Elton in Geldangelegenheiten nicht unvorsichtig ist. Möglich. Aber Mr. Knightley hat einfach keine Augen für eine große Leidenschaft, die über alle selbstsüchtigen Motive siegt. Die alle sich ihr entgegenstellenden Hindernisse des nüchternen Verstandes überwindet.
Wissen Sie, was Miss Nash mir erzählt hat? Das muss ich Ihnen unbedingt erzählen. Also.
Harriets heitere Miene und gelöstes Benehmen richteten Emma wieder auf. Sie kam zurück, nicht um über Mr. Martin nachzudenken, sondern um über Mr. Elton zu sprechen.
Also, Dr. Perry war gerade bei Mrs. Goddard gewesen, um nach einem kranken Kind zu sehen. Und Miss Nash hat mit ihm gesprochen und er hat Miss Nash erzählt, dass er gestern auf dem Rückweg von Clayton Park Mr. Elton getroffen und zu seiner großen Überraschung gehörte, dass er auf dem Weg nach London sei und vor morgen nicht zurückkommen wolle. Und das, obwohl heute ihr Whist-Abend im Club ist, den er seines Wissens, sagt Dr. Perry, sagt Miss Nash, noch nie versäumt habe. Und als Dr. Perry ihm deshalb Vorwürfe gemacht hat und versucht hat, ihn zu überreden, die Reise um einen Tag aufzuschieben, sagt Miss Nash, habe er, also Mr. Elton, so hat es jedenfalls Dr. Perry Miss Nash erzählt, auf eine ganz auffällige Weise gesagt, er, Mr. Elton, habe eine Besorgung, die er für keine Belohnung der Welt aufschieben würde. Und es handelte sich um einen sehr beneidenswerten Auftrag und er sei der Überbringer einer unerhörten Kostbarkeit. Und als Dr. Perry ihm sagte, dass er sicher eine Dame im Spiel sei, habe Mr. Elton nur ganz vielsagend gelächelt und ist bester Laune auf und davon geritten. Miss Nash hat dann noch gesagt, dass sie zwar keine Ahnung hätte, worum es sich handelte, aber so viel wüsste sie. Die Frau, die Mr. Elton sich aussuchen würde, sei die glücklichste von der Welt. Denn Mr. Elton übertreffe alle anderen Männer an Schönheit und Liebenswürdigkeit.
Na also.
Mr. Knightley war so verstimmt, dass es länger als sonst dauerte, bis er sich wieder in Hartfield sehen ließ. Und als er dann kam, zeigte seine verschlossene Miene deutlich, dass er ihr nicht vergeben hatte. Es tat Emma leid, aber sie bereute nichts.
Ich habe mir nichts vorzuwerfen.
Im Gegenteil, die Vorgänge des nächsten Tages rechtfertigten ihre Pläne und Taten immer mehr.
Wundervoll.
Elegant gerahmt hing das Bild über dem Kamin im Wohnzimmer. Ja, und Mr. Elton stand davor und hauchte seufzend seine unvollendeten Worte der Ergriffenheit, ganz wie es sich gehörte. Und auch Harriet entwickelte offensichtlich eine so starke und stetige Bindung, wie sie ihrer Jugend und Disposition entsprach.
Liebe Miss Woodhouse, alles, was Sie sagen, ist immer richtig und deshalb vermute und glaube und hoffe ich. Es ist viel mehr, als ich verdiene. Mr. Elton, der doch jede Frau heiraten könnte. Dass Mr. Elton wirklich in mich verliebt sein soll. Ausgerechnet in mich. Und er der schönste Mann der ganzen Welt und ein Mann, zu dem jeder aufsieht, genau wie zu Mr. Knightley. Oh, du liebe Güte. Ach, liebe Miss Woodhouse, Sie sind so klug, so geistreich, so charmant. Ich möchte gerne wissen, warum Sie nicht heiraten oder heiraten wollen.
Mein Charme allein, Harriet, genügt nicht, mich zum Heiraten zu veranlassen. Ich muss andere Menschen charmant finden, einen jedenfalls. Und nicht nur liegt mir augenblicklich nichts daran. Ich habe überhaupt sehr wenig Neigung, jemals zu heiraten.
Ach, das sagen Sie nur so, aber das glaube ich Ihnen nicht.
Ich war noch nie verliebt. Und ich werde mich wohl auch nie verlieben. Es müsste schon jemand sein, der allen Männern, die ich bisher kenne, weit überlegen ist, damit ich in Versuchung komme. Und wenn ich meine jetzige Lage ohne Liebe veränderte, wäre ich schön dumm. Vermögen fehlt mir nicht, Beschäftigung fehlt mir nicht, Ansehen fehlt mir nicht. Ich glaube, nicht viele Frauen sind so sehr Herr im Haus ihres Mannes wie ich in Hartfield. Und nie und nimmer könnte ich erwarten, von einem Mann so geliebt und so wichtig genommen zu werden, immer die Erste zu sein und immer Recht zu haben, wie bei meinem Vater.
Aber dann sind Sie doch eines Tages eine alte Jungfer, wie Miss Bates.
Ein abschreckenderes Beispiel hätten Sie gar nicht wählen können, Harriet. Wenn ich fürchten müsste, jemals wie Miss Bates zu werden. So albern, anspruchslos, immer lächelnd, geschwätzig, begriffsstutzig, hausbacken und bereit, jedem alles über mich selbst zu erzählen, dann würde ich morgen heiraten.
Aber trotzdem sind Sie irgendwann eine alte Jungfer. Und das ist so grässlich.
Keine Sorge, Harriet. Ich bin dann ja keine arme alte Jungfer. Und nur Armut fordert die großzügige Öffentlichkeit dazu heraus, ledige Frauen von oben herab zu behandeln. Eine alleinstehende Frau mit Vermögen ist immer angesehen und kann so vernünftig und liebenswürdig sein wie jeder andere.
Kennen Sie eigentlich die Nichte von Bates? Das heißt, ich weiß natürlich, dass Sie sie 100 Mal gesehen haben müssen, aber verkehren Sie mit ihr?
Miss Fairfax? Oh ja. Wir werden immer gezwungen, miteinander zu verkehren, wenn sie nach Highbury kommt. Miss Fairfax hier, Miss Fairfax da. Ich kann den bloßen Namen schon nicht mehr hören. Jeder Brief von ihr wird von Miss Bates 40 Mal vorgelesen. Ich wünsche Jane Fairfax alles Gute, aber sie langweilt mich zu Tode.
Obwohl es schon Mitte Dezember war, hatte das Wetter die jungen Damen bisher noch nicht von ihren ziemlich regelmäßigen Spaziergängen abgehalten. Und am nächsten Vormittag wollte Emma einer armen, kranken Familie, die etwas außerhalb von Highbury wohnte, einen wohltätigen Besuch abstatten. Der Weg zu ihrer etwas abgelegenen Hütte führte sie durch die Vicarage Lane, an der die gesegnete Behausung des Ortspfarrers Mr. Elton lag.
Was für ein süßes Haus! Wie entzückend! Da sind die gelben Vorhänge, für die Miss Nash so schwärmt.
Immerhin hat Aim etwas neuen Schick verliehen.
Das Pfarrhaus war ein altes und nicht sehr eindrucksvolles Gebäude, das fast unmittelbar an der Straße stand.
Wenn wir es nur einrichten könnten, hineinzugehen. Aber mir fällt kein Vorwand ein. Kein Diener, nachdem ich mich bei der Haushälterin erkundigen könnte. Keine Nachricht von meinem Vater.
Sie gingen weiter. Die Straße machte eine kleine Biegung. Und als sie darüber hinaus waren, hatten sie Mr. Elton direkt im Blick. Und so dicht vor sich, dass Harriet nur noch Zeit hatte,
ach du liebe Güte,
zu sagen, bevor der Herr zu ihnen stieß. Das erste Thema ihres Gesprächs waren allerdings die Sorgen und Leiden der armen Familie. Er war im Begriff gewesen, zu ihnen zu gehen. Nun würde er den Besuch aufschieben, aber sie hatten eine sehr angeregte und anregende Unterhaltung über das, was getan werden konnte und getan werden sollte.
Wie unwichtig erscheint daneben alles andere. Es kommt mir vor, als könnte ich für den Rest des Tages an nichts anderes als an diese armen Leute denken. Und doch, wer kann sagen, wie schnell alles wieder aus meinem Gedächtnis verschwunden ist?
Wie wahr, die armen Leute. Man kann an nichts anderes denken.
Dass wirklich Wichtiges getan ist, wenn man um des Mitleids willen Mühe auf sich genommen hat und den Armen Trost gebracht hat.
Dann kehrte Mr. Elton um, um sie zu begleiten.
Sich zufällig bei einem so wohltätigen Zweck zu begegnen, wird ihrer Liebe bestimmt großen Auftrieb geben. Bestimmt käme es jetzt zum Antrag. Wenn ich nicht dabei wäre.
Oh, was für ein dummes Missgeschick. Mein Schnürband ist abgerissen und ich weiß nicht, wie ich den Schuh zubekommen soll. Es tut mir leid, dass ich eine so lästige Begleitung für Sie bin. Mr. Elton, dürfte ich wohl bei Ihrem Haus anhalten und Ihre Haushälterin um ein Stück Bindfaden bitten? Irgendetwas, was meinen Schuh zusammenhält.
Mr. Elton blickte sie bei diesem Vorschlag beglückt an und führte sie in das Haus. Emma verwickelte die Haushälterin in eine angeregte Unterhaltung und hoffte, ihm dadurch Gelegenheit zu geben, im Nebenzimmer auf das ihm am Herzen liegende Thema zu kommen. Sie musste die Tür halb offen stehen lassen, wie sie sie vorgefunden hatte, hatte aber damit gerechnet, dass Mr. Elton sie schließen würde. Das allerdings geschah nicht. 10 Minuten lang hörte sie nichts als ihre eigene Stimme. Sie konnte das Gespräch nicht weiter in die Länge ziehen. Sie musste es beenden und wieder bei ihnen erscheinen. Das liebende Paar stand zusammen an einem der Fenster. Der Ausblick war sehr schön. und eine halbe Minute lang spürte Emma den Triumph, mit ihrem Intrigenspiel Erfolg gehabt zu haben. Aber es hatte nichts genützt.
Er kommt nicht zur Sache.
Er war sehr nett. Wissen Sie, er hat uns vorbeigehen sehen und ist uns absichtlich gefolgt.
Nun ja, er will nichts aufs Spiel setzen, bevor er ganz sicher ist. Mr. Elton muss nun sich selbst überlassen bleiben. Wie schnell oder langsam es vorangeht, liegt bei ihnen selbst. Je mehr man für manche Leute tut, desto weniger tun sie für sich selbst.
Es stand nicht mehr in ihrer Macht, sich ihres Glückes anzunehmen. Die Ankunft der Familie ihrer Schwester stand so unmittelbar bevor, dass sie zuerst in Gedanken und dann in Wirklichkeit ihre Hauptbeschäftigung wurde. Da Mr. und Mrs. John Knightley länger als sonst nicht in Surrey gewesen waren, erweckten sie natürlich mehr Interesse als üblich.
Es ist schade, dass sie nicht länger bleiben können. Aber er muss am 28. Dezember wieder in der Stadt sein.
Wie lästig, dass Mr. John Knightley Rechtsanwalt ist. Die arme Isabella, wie trostlos, dass sie uns verlassen musste. Und wie traurig sie sein wird, wenn sie kommt und Miss Taylor nicht hier ist. Und wie unangenehm diese lange Reise und die Strapazen für die armen Pferde.
Aber Mr. Woodhouse' Sorgen waren überflüssig. Die 16 Meilen von London in der Kutsche wurden glücklich zurückgelegt und Mr. und Mrs. John Knightley, ihre 5 Kinder und eine ausreichende Zahl von Kindermädchen kamen wohlbehalten in Hartfield an.
Was für ein furchtbarer Verlust für euch beide. Ihr habt mir so leid getan. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr ohne Miss Taylor zurechtkommen wollt. Es ist wirklich eine traurige Veränderung. Aber ich hoffe, es geht ihr nicht schlecht.
Mrs. John Knightley war eine hübsche, elegante kleine Frau von sanftem, leisem Wesen und auffallend freundlichem und liebevollem Naturell, die als eine in ihre Kinder vernarrte Mutter und ihrem Mann ergebene Frau, Sohn ihrer Familie, aufging und auch ihren Vater und ihre Schwester so liebte, dass ein herzlicheres Verhältnis kaum denkbar war.
Nicht schlecht, liebe Isabella, mein Kind. Ich hoffe, nicht schlecht. Ich weiß nur, dass sie sich einigermaßen wohlfühlt in dem Haus.
Und seht ihr euch einigermaßen häufig?
Längst nicht so oft, mein Kind, wie mir lieb wäre.
Aber Papa, wir haben sie seit ihrer Hochzeit erst an einem einzigen Tag nicht gesehen. Papa, wenn du so melancholisch sprichst, bekommt Isabella einen falschen Eindruck von uns.
Es ist also alles in bester Ordnung. Ich habe dir immer gesagt, meine Liebe, dass deine Befürchtungen, wie schwerwiegend die Veränderung in Hartfield sein würde, übertrieben waren. Und da wir nun Emmas Bestätigung haben, bist du hoffentlich zufrieden.
Isabellas Mann, Mr. John Knightley, war ein großer, distinguierter und sehr kluger Mann, erfolgreich in seinem Beruf, häuslich und angesehen als Privatmann, aber zu reserviert im persönlichen Umgang, um als liebenswürdig zu gelten. Und manchmal ausgesprochen schlecht gelaunt. Ausgeglichenheit war eben nicht seine Stärke. Und mit einer Frau, die so zu ihm aufsah, bestand wenig Aussicht, dass sich seine natürlichen Schwächen nicht noch verstärkten. Ihre grenzenlose Geduld machte ihn nur ungeduldiger. Er hatte den scharfen und schnellen Verstand, der ihr fehlte, und konnte rücksichtslos handeln oder sarkastisch werden. Seine Schwägerin mochte ihn nicht besonders. Emma entging keiner seiner Fehler und sie spürte seine kleinen Ungerechtigkeiten Isabella gegenüber, die diese selbst nie empfand.
Ich kann nicht leugnen, dass Mrs. Weston, die arme Mrs. Weston, uns ziemlich oft besuchen kommt. Aber dann muss sie doch immer wieder weggehen.
Es wäre unzumutbar für Mr. Weston, wenn sie das nicht täte, Papa.
Ich finde ebenfalls, dass auch Mr. Weston gewisse Ansprüche stellen kann. Sie und ich, Emma, wollen für den Ehemann Partei ergreifen. Da ich Ehemann bin und Sie keine Ehefrau, Emma, leuchten uns die Ansprüche des Mannes wahrscheinlich gleich stark ein. Hm? Und was Isabella betrifft, sie ist lang genug verheiratet, um zu wissen, wie bequem es wäre, wenn man auf die Mr. Westons keine Rücksicht zu nehmen brauchte.
Ich, mein Schatz? Sprichst du...
Und der junge Mr. Weston, ist er denn zur Hochzeit da gewesen oder nicht?
Er ist noch nicht hier gewesen. Alle hatten erwartet, er werde gleich nach der Hochzeit kommen, aber es ist nichts daraus geworden.
Aber du musst doch den Brief erwähnen, mein Kind. Er hatte armen Mrs. Weston einen Brief geschrieben, um ihr zu gratulieren. Und es war ein ausgesprochen netter, schöner Brief. Und er hat seinem Vater und Mrs. Weston viel Freude gemacht. Ich erinnere mich, er kam aus Weymouth und war datiert vom 28. September. Und er begann mit sehr verehrte, gnädige Frau. Ja, aber wie es weiterging, habe ich vergessen. Und er war mit F.C. Weston Churchill unterzeichnet. Daran erinnere ich mich ganz genau.
Wie aufmerksam und lieb von ihm. Er ist bestimmt ein ganz reizender junger Mann. Aber es muss traurig sein, dass er nicht bei seinem Vater zu Hause wohnen kann. Es gibt nichts Schrecklicheres, als wenn ein Kind von seinen Eltern und seinem ursprünglichen Zuhause weggenommen wird. Ich habe nie verstanden, wie Mr. Weston sich von ihm trennen konnte. Das eigene Kind wegzugeben. Und ich halte auch nicht viel von Leuten, die anderen einen solchen Vorschlag machen.
Wer hat schon je von den Churchills viel gehalten? Nur musst du dir nicht einbilden, dass Mr. Weston das empfunden hat, was du empfinden würdest, wenn du Henry oder John weggeben müsstest. Mr. Weston ist eher ein unkomplizierter, heiterer Mann als ein Mann starker Gefühle. Er nimmt die Dinge, wie sie kommen, und macht so oder so das Beste aus ihnen. Und ich habe den Verdacht, dass seine Bequemlichkeit viel mehr von der Möglichkeit, fünfmal in der Woche mit seinen Nachbarn gut zu essen, zu trinken und gemütlich Whist zu spielen abhängt, als von Familienbindungen und häuslichem Leben.
Emma gefiel es gar nicht, dass er sich ein Urteil über Mr. Weston herausnahm.
Immerhin spricht es für meinen Schwager, dass er in seinem Familienleben so völlig aufgeht.
Mr. Weston stammte aus einer angesehenen, wohlhabenden Familie in Highbury und hatte als junger Offizier eine Miss Churchill aus einer hochvornehmen Familie geheiratet. Die ungleiche Verbindung war auf die Dauer nicht glücklich gewesen. Die junge Mrs. Weston war nicht bereit, den Luxus einer Miss Churchill von Enscombe aufzugeben. Und so lebte das Paar weit über seine Verhältnisse. Als seine Frau nach dreijähriger Ehe starb, war Hauptmann Weston ärmer als vorher und hatte für ein Kind zu sorgen. Von dessen Unterhalt wurde er allerdings durch den Bruder der Verstorbenen und dessen Frau bald befreit. Mr. und Mrs. Churchill, die keine eigenen Kinder hatten, erboten sich, die Erziehung des kleinen Frank zu übernehmen. Mr. Weston wurde Kaufmann und verbrachte die nächsten 20 Jahre seines Lebens zwischen nützlicher Beschäftigung und sorgloser Geselligkeit auf angenehme Weise. Seine zweite Ehe mit Miss Taylor würde nun den Beweis erbringen, welche Quelle des Glücks eine menschlich reife und liebenswerte Frau darstellt. Dabei stand ihm sein Vermögen ganz zur Verfügung, denn Frank war offiziell adoptiert worden und würde mit der Volljährigkeit den Namen Churchill annehmen und das Erbe des Onkels antreten. Mr. Weston traf mit seinem Sohn jedes Jahr in London zusammen und sein günstiger Bericht über diesen prächtigen jungen Mann veranlasste ganz Highbury dazu, auch stolz auf ihn zu sein. Es herrschte das lebhafte Bedürfnis, Mr. Frank Churchill kennenzulernen, obwohl diese Ehrerweisung so wenig erwidert wurde, dass der in seinem ganzen Leben noch nicht nach Highbury gekommen war.
Auch wenn ich nicht die Absicht habe, meine Lebensstellung aufzugeben, wäre es doch sehr reizvoll, den Mann einmal kennenzulernen, mit dem meine Freunde mich in ihrer Fantasie schon verheiratet haben.
Ich weiß, dass ein Mädchen wie Harriet genau der Typ ist, auf den die Männer fliegen. Wenn Sie selbst jemals heiraten sollten, sie ist genau die richtige Frau für Sie.
Ich muss schon sagen, Emma, wenn ich höre, wie du deinen Verstand missbrauchst, bin ich fast geneigt, dir zuzustimmen. Lieber gar keinen Verstand haben, als ihn so falsch anzuwenden wie du.
Natürlich.
Im Zustand der Verärgerung hatten sie sich getrennt. Daher machte es Emma eine besondere Freude, für den nächsten Tag Mr. Knightley offiziell zum Dinner einzuladen. Es war Zeit, dass er spürte, dass sie den Streit vergessen wollte. Sie hoffte, es würde zur Wiederherstellung ihrer Freundschaft beitragen, dass sie bei seinem Eintritt eins der Kinder ihrer Schwester auf dem Arm hatte. Das jüngste, ein hübsches Mädchen von etwa 8 Monaten, das sich mit dem größten Vergnügen von seiner Tante herumschwenken ließ. Es half auch wirklich.
Wenn du dich
in deinem Urteil über Männer und Frauen, ebenso sehr von natürlichen Regungen und in deinem Umgang mit ihnen so wenig von Launen und Einbildungen leiten ließest wie bei Kindern, dann wären wir uns immer einig.
Natürlich. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind immer meine Schuld.
Ja, und aus gutem Grund. Ich war 16, als du geboren wurdest.
Zu der Zeit war ihr Urteil meinem zweifellos sehr überlegen. Aber hat mein Urteilsvermögen in den 21 Jahren, die seitdem vergangen sind, nicht erheblich aufgeholt?
Ja, erheblich.
Aber doch nicht genug, um auch einmal recht zu haben, wenn wir verschiedener Meinung sind.
Ich habe dir immer noch 16 Jahre Erfahrung voraus und bin keine hübsche junge Frau und kein verwöhntes Kind. Komm. Meine liebe Emma, wir wollen wieder Freunde sein und nicht mehr davon sprechen.
Wir wollen uns darauf die Hand geben.
Als Mr. John Knightley hereinkam, zelebrierten die Brüder ihre Wiedersehensfreude mit einer Begrüßung auf die englische Art.
George, wie geht's?
Danke. Und dir, John?
Der Abend verlief ruhig und in angeregtem Gespräch. Die Gesellschaft zerfiel ganz zwanglos in zwei Gruppen. Auf der einen Seite Mr. Woodhouse und seine Tochter, auf der anderen die beiden Mr. Knightleys mit völlig unterschiedlichen Gesprächsthemen und nur gelegentlichen Berührungspunkten, wobei Emma nur ab und zu auf der einen oder der anderen Seite eingriff.
Es ist ein furchtbarer Gedanke, dass du gezwungen bist, in London zu leben, mein armes Kind. So weit weg und die Luft so schlecht. In London bleibt kein Mensch gesund, kann kein Mensch gesund bleiben. Ich finde, Mr. John Knightley ist wirklich weit davon entfernt, richtig gesund auszusehen.
Worum geht es, Sir? Sprechen Sie von mir?
Es tut mir leid, mein Schatz, aber mein Vater findet, du siehst nicht besonders gesund aus. Ich hoffe, es ist nur Erschöpfung. Aber es wäre mir lieb gewesen, wenn du vor der Abreise Dr. Wingfield noch gesehen hättest.
Meine liebe Isabella, mach dir bitte keine Sorgen um mein Aussehen. Beschränke dich darauf, an dir und den Kindern herumzudoktern und euch zu verhätscheln. Und lass mich aussehen, wie es mir passt.
Und wenn ihr schon an der See Urlaub machen müsst, hättet ihr lieber nicht nach Southend fahren sollen. Southend ist so ungesund. Perry konnte gar nicht begreifen, dass ihr ausgerechnet nach Southend wolltet. Ihr hättet nach Cromer fahren sollen, mein Kind, wenn ihr schon Urlaub an der See machen musstet. Perry war früher einmal eine Woche in Cromer und hält es für das Beste aller Seebäder. Schöne offene See, sagt er, und ganz klare Luft.
Mr. Perry wäre gut beraten, seine Meinung für sich zu behalten, bis er danach gefragt wird. Wie kommt er eigentlich dazu, sich in meine Angelegenheiten zu mischen? Was geht es ihn an, wohin ich mit meiner Familie an die See fahre? Ich brauche seine Vorschriften ebenso wenig wie seine Pillen.
Ich weiß, dass viele Leute so denken wie Dr. Perry. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall, Vater. Uns allen hat Southend außerordentlich gut getan. Und Dr. Wingfield sagt, es sei ein großer Fehler anzunehmen, dass es ungesund ist. Und auf ihn kann man sich bestimmt verlassen, da er die Luft dort gut kennt und sein eigener Bruder und dessen Familie mehrmals dort gewesen sind.
Mr. Woodhouse war durch die scharfen Angriffe von Mr. Knightley ziemlich beunruhigt, aber die trostspendenden Aufmerksamkeiten seiner Tochter verscheuchten allmählich die trübe Stimme. Ein großes Dinner, und das sogar außerhalb des Hauses und noch dazu Weihnachten, ließ sich nicht umgehen. Mr. Weston wollte von Entschuldigungen nichts wissen. An einem der Feiertage müssten sie alle in Randalls essen. Und sogar Mr. Woodhouse rang sich zu der Einwilligung durch. Harriet, Mr. Elton und Mr. Knightley würden die einzigen zusätzlichen Gäste sein. Harriet hatte den Abend vor diesem großen Ereignis heftiges Fieber und starke Halsschmerzen. Emma blieb, solange sie konnte, bei ihr, um sie mit der Überlegung aufzurichten, wie deprimiert Mr. Elton sein würde, wenn er von ihrem Zustand erführe.
Halsschmerzen!
Sie war noch nicht weit von Mrs. Goddards Haus entfernt, als sie Mr. Elton selbst traf, der offenbar gerade dorthin wollte.
Ich hoffe, nichts Ansteckendes. Seien Sie bitte um Gottes Willen nicht unvorsichtig.
Und als sie im Gespräch über die Kranke langsam weitergingen, wurden sie von Mr. John Knightley überholt, der von seinem täglichen Besuch bei seinem Bruder in Donwell zurückkam.
Es ist so kalt, so eiskalt und sieht für mein Gefühl so nach Schnee aus, dass ich, wenn ich Sie wäre, Mr. Elton, auf jeden Fall absagen würde. Sie kommen mir schon etwas heiser vor? Und wenn ich bedenke, welche Anstrengungen und Anforderungen an Ihre Stimme Sie morgen in der Kirche erwarten, dann fände ich es nur vernünftig, wenn Sie heute Abend zu Hause blieben und auf sich selbst Acht gäben.
Sie haben recht. Sehr kalt. Wirklich eiskalt.
Wir werden Sie bei Mr. und Mrs. Weston entschuldigen.
Aber Mr. Elton, daran soll es nicht scheitern. Selbstverständlich nehme ich Sie in meiner Kutsche mit.
Wie liebenswürdig, Mr. Knightley. Wie äußerst liebenswürdig. Sehr gerne nehme ich das Angebot an.
Höchst eigenartig. Außerordentlich verliebt in Harriet und doch kann er keiner Einladung widerstehen.
Kurz darauf trennte sich Mr. Elton von ihnen und sie musste ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er beim Abschied Harriets Namen mit viel Betonung in der Stimme aussprach.
Die arme Harriet.
Während er ihr versicherte, er werde sich noch einmal nach dem Zustand ihrer reizenden Freundin erkundigen. Und er nahm seinen Abschied unter so viel Seufzen und Lächeln, dass sich die Waagschale ihrer Gnade wieder zu seinen Gunsten senkte.
Ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen gesehen, der sich so viel Mühe gibt zu gefallen wie Mr. Elton. Wo es sich um Damen handelt, scheint er Schwerstarbeit zu leisten. Unter Männern kann er sich ganz vernünftig und natürlich benehmen, aber wenn er Damen gefallen will, bringt er sich halb um.
Wo ein Mann mit bescheidenen Kräften sein Bestes gibt, da verdient er mehr Anerkennung als nachlässige Überheblichkeit. Mr. Elton ist so voller Beflissenheit und gutem Willen, dass man es anerkennen muss.
Ja, Ihnen gegenüber scheint er wirklich sehr beflissen zu sein.
Mir gegenüber? Sie denken doch wohl nicht, dass sich Mr. Elton um mich bemüht.
Ich gebe zu, Emma, der Gedanke ist mir gekommen, ja. Und wenn Sie selbst noch nicht darauf gekommen sind, dann wäre es vielleicht gar nicht so dumm, sich damit vertraut zu machen.
Mr. Elton verliebt in mich? Was für eine Idee.
Ich behaupte ja nicht, dass es so ist, aber Sie täten gut daran, mal darüber nachzudenken, ob es nicht so sein könnte und Ihr Verhalten danach einzurichten. Ich finde, Ihr Benehmen wirkt sehr ermutigend auf ihn. Ich spreche als Freund, Emma. Sie sollten ein bisschen vorsichtig sein und genau überlegen, was Sie tun und worauf Sie hinaus wollen.
Herzlichen Dank. Aber ich versichere Ihnen, Sie irren sich ganz und gar. Mr. Elton und ich sind sehr gute Freunde. Und weiter nichts.
In welche Irrtümer die Menschen immer wieder verfallen, die glauben, alles beurteilen zu können.
Mr. Woodhouse war so ergriffen von seiner Initiative, so ausgefüllt von dem Gedanken, den Westons eine Freude zu machen, dass er die Kälte nicht bemerkte. Und so warm eingepackt, dass er sie nicht spürte. Es war wirklich bitterkalt. Und als die zweite Kutsche sich in Bewegung setzte, fielen die ersten Flocken. Emmas Schwager war nicht gerade guter Laune.
Wer Leute bittet, ihr eigenes Kaminfeuer zu verlassen und sich an einem solchen Tag hinauszutrauen, nur um ihm einen Besuch zu machen, muss ganz schön von sich eingenommen sein. Er muss sich für einen glänzenden Gesellschafter halten. Ich brech das nicht übers Herz. Das ist einfach absurd. Und jetzt schneit es auch noch. Die reine Unvernunft. Und dabei sind wir jetzt unterwegs, um 5 langweilige Stunden zu verbringen, ohne etwas zu sagen oder zu hören, was wir nicht gestern schon gesagt oder gehört haben. Und was nicht morgen wieder gesagt oder gehört wird. Unterwegs in trostlosem Wetter, wahrscheinlich, um in noch trostloserem Wetter zurückzukommen. 4 Pferde und 4 Diener werden aufgescheucht aus keinem anderen Grund, als um 5 müßige, am ganzen Leibe zitternde Kreaturen in noch kältere Räume und noch schlechtere Gesellschaft zu transportieren, als ihnen zu Hause zur Verfügung standen.
Sie hielten, der Tritt wurde heruntergelassen und Mr. Elton war zur Stelle. Geschniegelt, ganz in Schwarz und lächelnd. Emma dachte mit Freude an einen Themenwechsel.
Die letzte Nachricht, die ich bekam, war nicht so erfreulich, wie ich gehofft hatte.
Nein, leider. Ich bin untröstlich und besorgt. Ich wollte Ihnen gerade erzählen, dass ich hören musste, als ich bei Mrs. Goddard nachfragte, meine letzte Handlung, bevor ich zum Umkleiden nach Hause ging, es gehe Miss Smith keineswegs besser, eher schlechter.
Ihre Abwesenheit heute Abend ist ein solcher Verlust für unsere Gesellschaft.
Fürchterlich. Ganz unbedingt. Wir werden Sie den ganzen Abend vermissen.
So gehörte es sich. Der Seufzer, der seine Worte begleitete, war wirklich vielversprechend.
Wirklich? Hätte nur etwas länger sein können.
Oh, es schneit sogar ein wenig, wie ich sehe.
Ja, und wir werden vermutlich noch mehr Schnee bekommen.
Weihnachtswetter. Der Jahreszeit entsprechend. Dies ist genau die Jahreszeit für freundliche Geselligkeiten. Ah, wir können uns auf ein schönes Kaminfeuer freuen. Reizende Leute, Mr. und Mrs. Weston. Alles wird richtig gemütlich sein.
In Erwartung einer angenehmen Party scheint er Harriet völlig vergessen zu haben.
Mit Ihrer Zustimmung darf ich sicher rechnen, Miss Woodhouse. Obwohl Mr. Knightley das vielleicht nicht nachempfinden kann, da er an die großen Londoner Partys gewöhnt ist.
Ich weiß nichts von großen Londoner Partys, Sir. Ich pflege nicht auswärts zu speisen.
Tatsächlich? Ich hatte keine Ahnung, dass die Juristerei solch eine Sklavenarbeit ist. Und doch, Sir, die Zeit wird kommen, wo Sie die Früchte Ihrer Arbeit ernten, wo Sie Ihr Leben mit wenig Mühsal und großen Freuden verbringen werden.
Meine erste Freude wird es sein, wieder heil in Hartfield anzukommen.
Und mit diesen Worten passierten sie das Eingangstor. Beide Herren mussten notgedrungen ein anderes Gesicht machen, als sie in Mrs. Westons Wohnzimmer eintraten. Mr. Elton musste sein strahlendes Lächeln zügeln und Mr. John Knightley seine finstere Miene aufheitern. Emma konnte so natürlich bleiben und sich so glücklich zeigen, wie sie war. Für sie war es immer eine große Freude, mit den Westons zusammen zu sein. Zu ihrem Bedauern fand es sich, dass Mr. Elton dicht bei ihr saß, als sie alle Platz genommen hatten. Es war nicht ganz einfach, sein merkwürdig rücksichtsloses Benehmen Harriet gegenüber zu verdrängen, während er ihr ständig sein glückliches Gesicht aufdrängte und sich bei jeder Gelegenheit beflissen an sie wandte.
Ist sie noch warm genug, Miss Woodhouse? Ich wäre untröstlich, wenn sie sich an Erkältung zuzögen. Ihr Herr Vater hat ganz recht. In diesem Winter muss man sich besonders in Acht nehmen. Oh, Mrs. West ist wirklich eine so entzückende Gastgeberin. Sieht sie nicht bezaubernd aus? So sieht eine glückliche Frau aus.
Sollte mein Schwager mit seiner Einbildung recht haben? Sollte es möglich sein, dass dieser Mensch seine Zuneigung von Harriet auf mich zu übertragen beginnt? Absurd und unerträglich.
Es kostete sie einige Mühe, die Höflichkeit zu wahren. Sich selbst zuliebe konnte sie nicht grob werden. Und Harriet zuliebe war sie, in der Hoffnung, dass ich alles noch aufklären werde, sogar besonders zuvorkommend zu ihm. Aber es kostete Mühe. Vor allem, da der nicht endende Strom von Mr. Eltons niederschmetterndem Unsinn sie davon abhielt, an einer Unterhaltung der anderen teilzunehmen, der sie gern gefolgt wäre. Sie hörte die Wörter »Mein Sohn« und »Frank« und wieder »Mein Sohn« mehrmals. Und aus den übrigen Wortfetzen glaubte sie entnehmen zu können, dass Mr. Weston einen baldigen Besuch seines Sohnes ankündigte. Emma war glücklich, als sie von Mr. Elton befreit bei Tisch neben Mr. Weston saß.
Es fehlen nur zwei, um die Runde vollständig zu machen. Ihre kleine Freundin Miss Smith und mein Sohn Frank. Dann würde ich sagen, wir sind vollzählig. Ich glaube, Sie waren nicht dabei im Wohnzimmer, als ich den anderen erzählte, dass wir Frank erwarten. Ich habe heute Morgen einen Brief von ihm erhalten. Spätestens in 14 Tagen will er hier sein.
Was muss das für eine Freude für Sie sein? Und Mrs. Weston möchte ihn so gern kennenlernen.
Ja, natürlich. Aber sie fürchtet, dass wieder irgendetwas dazwischen kommt. Sie rechnet mit seinem Kommen nicht so fest wie ich. Aber sie kennt die Verhältnisse dort auch nicht so gut wie ich.
Ich bin geneigt, Ihnen zuzustimmen, Mr. Weston. Wenn Sie an sein Kommen glauben, werde ich auch daran glauben. Sie kennen Anscombe am besten.
Emma gefiel das Thema so gut, dass sie es mit Mrs. Weston wieder aufnahm, als sie nach dem Essen ins Wohnzimmer hinübergegangen waren.
Ich rechne nicht damit, dass er kommt. Es gelingt mir nicht, so optimistisch zu sein wie Mr. Weston. Ich fürchte sehr, es wird wieder nichts draus. Mr. Weston hat dir sicher den Stand der Dinge genau erzählt.
Ja, alles hängt anscheinend nur von Mrs. Churchills schlechter Laune ab. Aber ich glaube, auf die kann man sich felsenfest verlassen.
Aber Emma, wie kann auf Launen Verlass sein?
Er müsste eigentlich kommen. Selbst wenn er nur ein paar Tage bleiben kann, müsste er kommen. Und man kann sich kaum vorstellen, dass man einen jungen Mann davon abhalten kann, eine Woche bei seinem Vater zu verbringen, wenn er möchte. Eine junge Frau? Ja. Aber einen jungen Mann? Kann man sich nicht vorstellen.
Alles hängt dort völlig von der Stimmung und der Gnade seiner Tante ab. Euch, meinen beiden Töchtern, kann ich die Wahrheit ja ruhig erzählen. Sie ist eifersüchtig. Sogar auf sein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Mrs. Churchill herrscht in Enske und sie ist eine sehr unausgeglichene Frau und daher hängt sein Kommen nur von ihrer Bereitschaft ab, ihn zu entbehren.
Mrs. Churchill kennt doch jeder. Und ich kann an den armen jungen Mann jedenfalls nicht ohne das größte Mitgefühl denken. Immer mit einem schlecht gelaunten Menschen zusammenzuleben, muss schrecklich sein. Wir haben glücklicherweise keinen solchen Fall in der Familie. Aber es muss ein elendes Leben sein.
Der Boden ist bereits mit Schnee bedeckt, Sir. Dieses Unternehmen wird sich als mutiger Anfang Ihres winterlichen Gesellschaftslebens herausstellen, Mr. Woodhouse.
Was sollen wir bloß machen, meine liebe Emma? Was sollen wir bloß machen?
Du lässt am besten sofort anspannen, mein Schatz. Wir kommen bestimmt durch, wenn wir gleich abfahren. Und wenn es ganz schlimm wird, kann ich immer noch aussteigen und zu Fuß gehen. Ich habe keine Angst. Ich könnte auch die Hälfte des Weges laufen. Ich könnte dann zu Hause sofort die Schuhe wechseln. Von so etwas bekomme ich keine Erkältung.
Tatsächlich. Sowas hat es ja noch nie gegeben, meine liebe Isabella. Denn im Allgemeinen bekommst du von allem eine Erkältung. Nach Hause laufen. Du hast ja auch genau die richtigen Schuhe an zum Nachhauselaufen. Es ist schon schlimm genug für die Pferde.
Isabella, Emma, euer Vater fühlt sich unbehaglich. Warum fahrt ihr nicht gleich nach Hause? Noch kann von Gefahr keine Rede sein.
Soll ich klingeln?
Ja, bitte.
Noch ein paar Minuten, dann ist dieser unerfreuliche Besuch zu Ende.
Die Kutschen fuhren vor und Mr. Woodhouse, dem bei solchen Gelegenheiten immer die größte Aufmerksamkeit galt, wurde von Mr. Knightley und Mr. Weston zu der Seinen geleitet. Isabella stieg nach ihrem Vater ein. John Knightley, ohne darüber nachzudenken, dass er gar nicht zu ihrer Gruppe gehörte, stieg wie selbstverständlich hinter seiner Frau ein, sodass Emma, als Mr. Elton sie hinausbegleitet hatte und ihr in die zweite Kutsche gefolgt war, mit ansehen musste, wie sich, durchaus mit Fug und Recht, die Tür hinter ihnen schloss und sie zu einer Fahrt in schöner Zweisamkeit aufbrachen.
Liebe Miss Woodhouse.
Sie hatten kaum die Einfahrt hinter sich und schwenkten hinter der anderen Kutsche auf die Straße ein, als ihre Hand ergriffen wurde.
Ich hoffe. Ich fürchte, Sie kennen meine Gefühle.
Er sei zum Sterben bereit, wenn Sie ihn zurückweisen.
Ich bete Sie an.
Aber er wage zu glauben, dass seine grenzenlose Verehrung und Liebe...
Meine grenzenlose Verehrung und Liebe, meine Leidenschaft... meine beispiellose Leidenschaft ihre Wirkung nicht ganz verfehlen werden. Geliebte Emma, sehen Sie mich unwiderruflich entschlossen, Ihnen zum frühestmöglichen Termin zum Altar zu folgen.
Er ist betrunken.
Es war nicht zu fassen. Ohne Skrupel, ohne das mindeste Schamgefühl, gestand Mr. Elton, Harriets Verehrer, ihr seine Liebe.
Er ist betrunken. Unmöglich kann man diesen Unsinn ernst nehmen.
Ich muss schon sagen, Mr. Elton, Sie vergessen sich. Sie halten mich für meine Freundin. Wenn Sie für Miss Smith irgendwelche Nachrichten haben, will ich sie gerne übermitteln, aber zu mir nichts mehr davon, wenn ich bitten darf.
Miss Smith? Nachrichten für Miss Smith? Was soll das heißen? Nachrichten für Miss Smith?
Mr. Elton, Ihr Benehmen ist unerhört. Und ich kann es mir nur dadurch erklären, dass Sie nicht ganz bei sich sind. Nach dem Benehmen gegenüber Miss Smith, das ich im letzten Monat beobachtet habe, nach den Aufmerksamkeiten, die ich täglich mit ansehen musste, solche Worte an mich zu richten, zeugt von charakterlicher Unstetigkeit, die ich wahrhaftig nicht für möglich gehalten hätte.
Du lieber Himmel, was soll das heißen, Miss Smith? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Gedanken an Miss Smith verschwendet. Mich nie für Sie interessiert, es sei denn als Ihre Freundin. Es ist mir gleich, ob sie tot oder lebendig ist. Wenn sie sich etwas anderes eingebildet hat, ist sie das Opfer ihrer eigenen Wünsche geworden. Und es tut mir sehr leid. Aber Miss Smith ausgerechnet. Und Miss Woodhouse. Wie kann jemand in Miss Woodhouses Gegenwart an Miss Smith denken? Nein, bei meiner Ehre, von Treulosigkeit kann nicht die Rede sein. Ich habe immer nur an Sie gedacht.
Emma war zu fassungslos, um unmittelbar zu einer Antwort fähig zu sein.
Reizende Miss Woodhouse, gestatten Sie mir, dies aufschlussreiche Schweigen zu deuten. Es enthält
das Geständnis, dass Sie mich schon lange verstehen.
Nein, Sir. Es enthält nichts dergleichen. Nichts liegt mir ferner. Weit davon entfernt, Sie zu verstehen, habe ich mich bis zu diesem Augenblick in völligem Irrtum über Ihre Vorstellungen befunden. Was mich betrifft, kann ich nur bedauern, dass Sie sich zu diesen Gefühlen haben hinreißen lassen. Soll das denn heißen, dass es nie in Ihrer Absicht lag, Harriet zu beeindrucken? Dass Sie nie ernstlich an sie gedacht haben?
Niemals, niemals ich und ernsthaft an Miss Smith denken? So weit ist es mit mir denn doch noch nicht gekommen. So vollständig brauche ich die Hoffnung auf eine standesgemäße Heirat nicht aufzugeben, dass ich mich um Miss Smith bewerbe. Nein, Madam, meine Besuche in Hartfield galten nur Ihnen und die Ermutigung, die ich erfahren
Ermutigung?
Habe.
Ermutigung? Ich hätte Sie ermutigt? Sir, das haben Sie völlig zu Unrecht angenommen. Ich habe in Ihnen nur den Verehrer meiner Freundin gesehen und unter keinen Umständen mehr. Es tut mir außerordentlich leid, aber es ist gut, dass der Irrtum hier endet. Ich denke überhaupt nicht ans Heiraten.
In diesem Zustand zunehmender Abneigung und wechselseitiger tiefer Gekränktheit mussten sie noch einige Minuten verharren. Ohne zu merken, wann die Kutsche in die Vicarage Lane einbog oder wann sie anhielt, fanden sie sich plötzlich vor seiner Haustür. Und er war draußen, bevor sie weitere Worte wechseln konnten.
Gute Nacht, Mr. Elton.
Gute Nacht.
Emma, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen, zweiter Teil. Es sprachen Erzählerin Katja Riemann, Emma Woodhouse, Laura Balzer, Mr. George Knightley, Michael Rotschopf, Mr. Woodhouse, Gerd Warmeling, Harriet Smith, Leonie Reiner, Mrs. Weston, Melika Furutan, Mr. Weston, Wolfram Koch, Mr. Elton, Daniel Rothaug, John Knightley, Werner Wölbern, Isabella Knightley, Sarah Grunert. Cello, Eva Böcker, Klavier, Maria Ollikainen, Bassklarinette, Michael Riesler. Besetzung, Leon Hase, Dramaturgie, Cordula Huth. Musikaufnahmen, Alexander Kolb und Udo Wüstendörfer. Ton und Technik, Josuel Teegarten, Melanie Inden und Christian Bader. Regieassistenz, Hertha Steinmetz und Jonas Kühlberg. Komposition, Michael Riesler. Hörspielbearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Produktion, Hessischer Rundfunk mit Radio Bremen und dem Hörverlag 2021.